Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über die Frequenz der Kurzschwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. From
Voice of Indonesia in Deutscher Sprache. Hallo liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute den 15. August 2019 in den 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Sendungen werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten. Danach folgen der Kommentar und andere leichte Informationen sowie ein Unterhaltungsmusikprogramm mit Indonesian Schlagern. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz. Und im Livestream über www.voinews.id/German zu hören.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens mit Nachrichten.
Hier ist Voice of Indonesia mit Nachrichten. Hören Sie zuerst die Schlagzeilen. Der Präsident zeigt sich optimistisch, dass die indonesische Delegation gute Leistungen bei den World Skills in Kazan zeigen werde. Vizepräsident unterstützt die Verfolgung des Täters der Erschießung des Polizisten Brigadier Haidar in Papua. Präsident sagt, die Pfadfinderbewegung spielt eine Rolle in der Lösung einiger Sozialfragen. Der Arbeiterminister betont die Wichtigkeit des JKP und JPS-Versicherungsprogramms. Vertreter aus 10 Ländern erörterten das Küstenökosystem im IPB-Institut. Kanada unterstützt Frauenorganisationen in Indonesien. Hören Sie nun die Einzelheiten. Der indonesische Präsident Joko Widodo empfing am Mittwoch im Präsidentenpalast Merdeka in Jakarta die indonesische Delegation, die bei der 45. Berufsweltmeisterschaft in Kazan teilnehmen wird. Dieses Event soll vom 22. bis zum 27. August in Kazan, Russland, stattfinden. Dieses Event wird alle 2 Jahre durchgeführt und zeigt die fachliche und geschichtliche Kompetenzen in verschiedenen Wettbewerbskategorien. Joko Widodo zeigte sich optimistisch, dass die indonesische Delegation gute Leistungen erreichen werde. Laut ihm könnte die indonesische Delegation bei einigen Wettbewerben überlegen sein. Der Präsident fuhr fort, dass die indonesische Delegation aus den internationalen Wettbewerben lernen solle. Zu dem Wettbewerb in Russland entsendet Indonesien eine 32-köpfige Delegation, die an 29 von 56 Fachbereichen teilnehmen wird. Delegierte aus 82 Ländern werden dazu erwartet. Dabei setzt sich Indonesien zum Ziel, 5 Medaillen erringen zu können. Der indonesische Vizepräsident Yusuf Kalla unterstützt den Schritt der indonesischen Polizei Polri, und der indonesischen Streitkräfte TNI, um den Täter der Erschießung des Polizisten des Direktorats für Kriminalpolizei in Papua, Brigadier Haidar, der im Bezirk Puncak in Papua getötet wurde, zu verfolgen. Nach der Meldung von Republik Online sagte Yusuf Kalla am Mittwoch, den 14. August in Jakarta, dass der Gegenangriff der TNI und Polri ist keine Verletzung der Menschenrechte sei. Die Regierung TNI und Polri hätten ihre Aufgabe gut erledigt. Daher müssen die TNI und Polri die Gruppe, die Sicherheit in Papua störe, professionell kämpfen, erklärte Yusuf Kalla weiter. Die Pfadfinderbewegung könne eine Rolle in der Lösung einiger Sozialfragen spielen. Verschiedene Fragen, wie unter anderem der Missbrauch von Betäubungsmitteln und gefährlichen Drogen, viele Intoleranzeinstellungen bis die Verwendung von sozialen Medien wie mit Hassreden und Pornografie sollten gemeinsam gelöst werden. Das sagte der indonesische Präsident Joko Widodo in seiner Rede bei der Gedenkfeier des 58. Gründungstages der Pfadfinderbewegung in Cibubur, Jakarta, nach der Meldung der indonesischen Nachrichtenagentur Antara. Der Präsident fuhr fort, dass die Pfadfinderbewegung die Ausbildung und die Bildung des Charakters betone und eine wichtige Rolle in der Lösung dieser Fragen spiele. Laut Joko Widodo spiele die Pfadfinder eine Rolle in der Bildung der herausragenden Jugend, die Heimat lieben und bereit seien, die Einheit der Indonesischen Republik verteidigen. Die Pfadfinderbewegung präsentiert auch ein Vorbild, wie man die Vielfalt der Volksstämme und Kulturen in Indonesien stütze. Der indonesische Arbeiterminister Hanif Dakiri betonte wieder am Mittwoch im Präsidentenpalast Merdeka in Jakarta die Wichtigkeit der Versicherungsprogramm bei Arbeitsentlassung JKP, Vorbildung und Zertifizierung JPS für die indonesischen Arbeitskräfte. Er sagte dazu, dass beide Programme zum Ergänzungsprogramm der laufenden Sozialversicherung gehörten. Der Minister fuhr fort, dass die Welt der Arbeitskräfte sich rasch und flexibel entwickle. Beide Sozialprogramme dienen dazu, die Arbeitskräfte in Indonesien zu schützen, um raschen Änderungen der Ära entgegenzutreten. Minister Hanif Dahiri erklärte weiter, er sei damit einverstanden, wenn es in Zukunft Pro- und Kontra-Meinungen darüber bei der Gesellschaft gebe. Dieses Programm soll dazu beitragen, ein Arbeitssystem in einem Rahmen zu schaffen, um vermehrt Arbeitsplätze für die Gesellschaft zu verbessern. Außerdem wird die Regierung durch dieses Programm und das Sozialversicherungssystem stärken, um die Arbeitskräfte in Indonesien zu schützen. Die Vertreter aus den Ländern, die sich der Gesellschaft für Küstenökosystemforschung Asien-Pazifiks anschließen, wohnen vom 12. bis zum 16. August dem Internationalen Symposium im Campus des Bogor Landwirtschaftsinstituts IPB im Bezirk Bogor Westjava bei. Dieses Symposium erörtert das Küstenökosystem. Nach der Meldung der Republika Online sagte der Vorsitzende von Local Organizing Commuter, the Society for Coastal Ecosystem Studies Asia Pacific, Yusli Wardiatno, dass der Anlass Indonesiens als Gastgeberland dieses Symposiums sei, dass Indonesien reich an marinen Küstenressourcen und Biovielfalt sei. Er hofft, dass die 180 Teilnehmer dieses Symposiums, die unter anderem Deutschland, Japan, Myanmar und Philippinen und Russland kommen, einander lernen und Informationen austauschen könnten. Der kanadische Botschafter in Indonesien und Timor-Leste, Peter MacArthur, gab am Mittwoch in Jakarta die Unterstützung Kanadas für zwei Projekte zum Frauenprogramm, das von Frauenorganisationen in Indonesien initiiert wurde, bekannt. Nach der Pressemeldung der kanadischen Botschaft, die am Mittwoch von der Voice of Indonesia in Jakarta zitiert wurde, umfasst diese Unterstützung eine Finanzhilfe in Höhe von 6,23 Millionen US-Dollar, die an die Stiftungen PEKKA und HIVOS gewährt wurde. Peter MacArthur erklärte weiter, dass Kanada damit Maßnahmen ergreife, um die Frauenbewegung zu stärken und über die Herausforderungen der Frauen und Kinder zu erfahren. Darüber hinaus solle Indonesien dabei unterstützt werden, die Agenda für die nachhaltige Entwicklung SDG 2030 voranzutreiben. Kanada kooperiere mit Indonesien in der Entwicklung der Gleichberechtigung der Geschlechter, um die Gleichstellung voranzutreiben und Frauen zu befähigen, breitere sozioökonomische Ziele zu erreichen. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 15.959,94 Rupien. Der Schweizer Franken erzielt den Kurswert von 14.629,26 Rupien. Der US-Dollar stand heute bei 14.280 Rupien. Und zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig. Bei einer Temperatur von 25 bis 33 Grad Celsius, die Luftfeuchtigkeit beträgt 65-80%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta.
Voice of Indonesia wird das Voi internationale Quiz 2019 durchführen, das im Juni beginnt. Hören Sie unsere Sendung auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz oder besuchen Sie unsere Website auf www.voinews.id. Liebe Hörerinnen und Hörer der Voice of Indonesia, der Kommentar hat heute die Kreativität ist wichtig für die Entwicklung des Tourismussektors zum Thema. Der Tourismussektor in Indonesien wird von der Regierung immer wieder ernsthaft beachtet, da auch der Beitrag dieses Sektors zu den Staatseinnahmen immer weiter zunimmt. Der in die Kreativwirtschaft integrierte Tourismus kann eine erstaunliche Attraktion und gute Wettbewerbsfähigkeit sein. Beide sind unzertrennlich, weil sie sich gegenseitig unterstützen. Daher müssen Bewusstsein und Engagement aufgebaut werden, um beide Sektoren voranzutreiben. Die Fortschritte dieser beiden Sektoren bei der Steigerung der Devisen des Landes sind sehr positiv. Indonesien, reich an kultureller Vielfalt und natürlichen Attraktionen, kann ein Magnet für ausländische Touristen sein. Die natürliche Schönheit und der exzellente Service der Kreativbranche können dazu führen, dass die Touristen länger bleiben und letztendlich auch mehr Geld für Einkäufe ausgeben können. Die Entwicklung der Kreativwirtschaft in einer Region kann zu touristischen Attraktionen führen. Dies sagte der Direktor für interinstitutionelle Beziehungen des Rats für kreative Wirtschaft, Hasan Abud. Die Regionalregierung hat die Bedürfnisse der Kreativwirtschaft erfasst. Eine davon ist die Provinzregierung von West Java, die das Potenzial der Kreativwirtschaft in 27 Städten zusammengefasst hat, darunter das Rattan Industriezentrum in Cirebon, das Bambus Industriezentrum in Tasikmalaya und die Darstellenden Künste in Karawang. Yogyakarta, Bali, Riau, Surabaya und Banyuwangi gelten ebenfalls als fertig. Die Abhaltung von 99 Festivals, die Touristen anziehen und ihren Aufenthalt in Banyuwangi verlängern sollen, zeigt, dass die Kreativität den Tourismussektor antreiben kann. Außerdem hat die Regierung von Banyuwangi den Ort des Agrotourismuspark Taman Suruh am Fuße des Berges festgelegt. Der Berg Ijen für das Agro-Expo-Festival als der zunehmende Zahl von Touristen aus dem In- und Ausland nach Banyuwangi. Eine weitere Region, die ebenfalls von touristischen Aktivitäten profitiert, ist Nord Sulawesi. Im Jahr 2015 besuchten 20.000 ausländische Touristen dieses Gebiet. Und bis zum Jahr 2018 waren es 120.000. In diesem Jahr hat Nord Sulawesi 14 Hauptaktivitäten in 14 Städten und Regionen. Der Tourismussektor und die Kreativwirtschaft müssen daher Synergien eingehen, um eine Vielzahl interessanter Aktivitäten und innovativer Produkte zu schaffen, die wettbewerbsfähig sein können. Das touristische Potenzial und die ausgeprägte Kultur der einzelnen Regionen müssen auf jeden Fall erhalten bleiben und sowohl einheimischen als auch ausländischen Touristen demonstriert werden. Letztendlich kann jede Region in den Städten und Regionen Indonesiens zu einem beliebten Tourismusziel werden. Soweit Kommentar.
Wir beginnen heute in der Geschichte mit dem Ereignis vom 15. August 1914, der Öffnung des Panama-Kanals für die Schifffahrt. Der Panama-Kanal ist ein Kanal, der die Landenge von Panama auf 82 Kilometern schneidet, Nordamerika und Südamerika schneidet, aber auch den Pazifik und den Atlantik verbindet. Dieser Kanal erspart die Fahrt von Schiffen an Südspitze Südamerikas. Dieser Kanalentwicklungsplan erschien in den 1500 Jahren. Frankreich begann 1881 mit dem Bau des Kanals, wurde jedoch aufgrund technischer Probleme und der hohen Sterblichkeitsrate seiner Arbeiter angestellt. Die Vereinigten Staaten übernahmen das Projekt 1904. Schließlich wurde der Panama-Kanal fertiggestellt und am 15. August 1914 offiziell eröffnet. Willkommen zur Unterzeichnung des New Yorker Abkommens am 15. August 1962. Das New Yorker Abkommen ist ein Abkommen zur Übertragung der Macht über Westpapua von den Niederlanden nach Indonesien. Das New Yorker Abkommen wurde auf Initiative des US-amerikanischen Diplomaten Ellsworth Bunker durchgeführt. Am 15. August 1962 wurde das New Yorker Abkommen unterzeichnet, das die Übergabe des westlichen Papua von den Niederlanden nach Indonesien durch die vorläufige Exekutivbehörde der Vereinten Nationen UNTEA vorsieht. Am 1. Mai 1963 kehrte das westliche Papua offiziell nach Indonesien zurück. Die Position Westpapuas wurde nach der Volksabstimmung oder Pöpera im Jahre 1969 gesichert. Die Bevölkerung Westpapuas entschied sich, in der Republik Indonesien zu bleiben. Wir beenden Vergangenheit und Gegenwart mit dem in Helsinki, Finnland unterzeichneten Aceh-Friedensabkommen. Das Aceh-Friedensabkommen ist ein Abkommen, das den bewaffneten Konflikt zwischen der indonesischen Regierung und der Bewegung Freies Aceh, GAM, in Aceh nördlich der Insel Sumatra beendet. Das Friedensabkommen wurde am 15. August 2005 in Helsinki, Finnland unterzeichnet. Indonesien war durch das Justiz- und Menschenrechtsminister Hamid Awaluddin vertreten, werden die GAM Malik Mahmud Al-Haytar entsandte. Der Friedensprozess wurde dann von einem Team namens Aceh Monitoring Mission überwacht, das auf 5 ASEAN-Ländern und einigen Europäische Union-Ländern bestand. Das war Vergangenheit und Gegenwart.
Apakah semua
liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, das war das Lied mit dem Titel Sedikit Waktu, oder auf Deutsch Nur wenige Zeit, gesungen von der Band The Finest Three. Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Dieses Mal werden wir Ihnen das Programm Unser Indonesien präsentieren.
Voice of Indonesia.
Liebe Zuhörer, Unser Indonesien behandelt heute das Thema Umwelt- und Forstministerin beachtet Waldbrände im Nationalpark von Teso Nilo, gelesen von Sri Unun. Liebe Zuhörer, die indonesische Umwelt- und Forstministerin Siti Nurbaya lässt Wald- und Landbrände Karhutla im Nationalpark Teso Nilo in Riau, die sporadisch aufgelaufen sind und das Überleben gesüßter Tiere in wie Sumatra Elefanten und Tiger bedrohten, untersuchen. Dies teilte sie am Montag, den 12. August 2019, mit, als sie den Oberbefehlshaber der indonesischen Streitkräfte TNI, Marshal Hadi Cahyanto und den nationalen Polizeichef Tito Karnavian Jum Luftstützpunkt von Rusmin Nuryadin in Pekanbaru, Riau begleitete. Siti Nurbaya beton, dass das Gerichtsverfahren bezüglich der Brandverursacher in Teso Nilo weiter fortgesetzt werde. Ihr zufolge gebe es noch zwei andere Verursacher und Einzeltäter. Sie besitzen Flächen in großer Menge und werden demnächst gesetzlich verfolgt. Siti Nurbaya teilte mit, dass die Frage der Strafverfolgung ein wichtiges Thema sei, um den Tätern von Landbränden eine abschreckende Wirkung zu verleihen. Aus diesem Grund stelle sie sicher, dass die Strafverfolgung gegen Landverbrenner sowohl Einzelpersonen als auch Unternehmen optimal durchgeführt werden müsse. Darüber hinaus untersucht das Umwelt- und Forstministerium einige Unternehmen in den Gebieten Siak, Pelalawan, Indragiri, Hulu und Indragiri. Sie sagte dazu, das Ministerium vermute, dass die weit verbreiteten Wald- und Landbrände in den vier Regionen mit Pflanzenfirmen zu tun hätten. Wenn sie herausstelle, dass Unternehmer in den Wald- und Landbränden mit einbezogen seien, würde das Umwelt- und Forstministerium entschiedene Sanktionen wie Lizenzenaufhebung und Strafen verhängen. Die Ministerin habe 55 Unternehmen in einigen Provinzen in Indonesien vor Wald- und Landbränden gewarnt, obwohl sie die 55 fraglichen Unternehmen nie im Detail auflistete, bestätigte sie aber, dass sie einige von ihnen in der Provinz Riau befinden. Siti Nurbaya fuhr fort, dass ihr Ministerium mit der Polizei Polri zusammenarbeiten werde, um die Brandstifter zu bekämpfen. Vor allem im Teso Nilo Nationalpark, der jetzt in schlechtem Zustand wegen Plünderungen und Wald- und Landbränden sei. Der Leiter des Büros des Teso Nilo Nationalparks, Halasan Tulis, gab zu, dass die Lage im Nationalpark sehr trocken aufgrund der Dürre sei. Es sei jedoch sehr unwahrscheinlich, dass die Brände sie auf natürliche Weise ereignet hätten. Die meisten verbrannten Gebiete befinden sich meist an angrenzenden Gemeinden, wie zum Beispiel im Gebiet Pontoro. Halasan Tulus sagte weiter, das verbrannte Gebiet von Teso Nilo habe seinen natürlichen Bestand noch nicht erreicht, aber nähere sich immer mehr dem Gebiet des Flying Squad Team Camps, in dem sie 8 Elefanten, die vom WWF Indonesien und Nationalpark gepflegt werden, befinden. Liebe Zuhörer, das war Unser Indonesien. Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache.
Thank you. Kini ku tak bisa miliki dirimu seutuhnya. Karena kebodohan ini, namun ku selalu menunggumu dengan segenap hatiku. Dengan cinta tulusku, kini kau telah pergi meninggalkan cintaku. Aku hanya bisa berkata, Tuhan jaga dia, jaga hati dan cintanya untukku. Karena ku selalu menunggumu sampai akhir hayat ini. Ku rindu akan senyummu, rindu akan pelukmu, dan semua tentangmu. Ku ingat kenangan dulu saat kau bersamaku, menetes air mata. Kini kau telah pergi meninggalkan cintaku, namun aku hanya bisa berkata, jaga dia, jaga hati dan cintanya untukku. Karena ku selalu menunggumu sampai akhir hayat. Jaga dia, jaga hati dan cintanya untukku. Karena ku selalu menunggumu sampai akhir hayat ini.
Ibu Cihurur, das war das Lied mit dem Titel Tuhan Jaga Dia, oder auf Deutsch Gott bitte pass auf ihn auf, gesungen von Mario G. Klau. Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Wunderbares Indonesien präsentieren. Bei diesem Programm berichten wir Ihnen über Tourismus und lokale Kultur der indonesischen Bevölkerung.
In diesem Programm werden wir Ihnen den Tanz Padoa aus Ost-Nusa Tenggara vorstellen.
Dir padua tans is ainer dir tradisional tense Osabu Rai Jua Os Nusa Tenggara. Disertan is ein ritual dir fondin frauen uns menen gemeinsam fuge food wird. Dir padua wit normal weise fondin dof bewohnen am ende dir gencait ude an einem formons abend fuge food. Die Tänzer versammeln sich zu einem Kreis, tanzen, singen und beten. Dieser Tanz dient nicht nur als Ritual, sondern auch als Gelegenheit, sich gegenseitig kennenzulernen und Freundschaften zu schließen und wird normalerweise von Jugendlichen oft geführt. Suhrer bei der Vorführung des Padua tragen die Tänzer die Tracht von Ost Nusa Tenggara. Die Tänzerinnen tragen das traditionelle sogenannte Aituh. Dieses Tuch wird über der Brust verkreuzt, gebunden und bedeckt die Beine. Die Haare der Tänzerinnen werden zu einem traditionellen Knoten im Stil der Gegend Sabu Rai Jua gebunden. Die Tänzerinnen tragen ebenso Schmuck aus Silber wie Halskette, Ohrringe und Gürtel. Tänzer tragen normalerweise das Higu Huritu, das mit dem traditionellen Schal den Bauch festgebunden wird und bis über die Knie geht. Den Kopf schmuckt ein Band, das in der lokalen Sprache Vila Hipura heißt. Die Tänzer und Tänzerinnen tragen an den Füßen festgebunden geflochtene Behälter, die mit grünen Bohnen gefüllt sind. Bei jedem Schritt rasseln die Bohnen in diesen rechteckigen Behältern. Liebe Zuhörer, diese grünen Bohnen in den geflochtenen, rechteckigen kleinen Kisten haben auch noch eine andere Bedeutung. Die Menschen in dieser Gegend glauben nämlich, dass wenn noch alle Bohnen in den Behältern sind, bedeutet dies, dass die Bohnen von guter Qualität sind und als Samen für die nächste Bepflanzung verwendet werden sollten. Normalerweise wird der Tanz von einem Liedtext begleitet, der die Sänger zusammengestellt hat. Die rhythmische, musikalische Begleitung für das Lied und den Tanz kommt lediglich von den rasselnden grünen Bohnen an den Füßen der Tänzer. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Bericht über den Padua Tanz. Damit beenden wir unser Programm Wunderbares Indonesien. Auf Wiederhören!
Bersamamu aku bahagia. Oh oh oh. berwarna.
Liebe Zuhörer, das war das Lied mit dem Titel Bersamamu Bahagia oder auf Deutsch Gemeinsam mit dir bin ich glücklich. Vorgetragen von Midnight Quickie featuring Osvaldo Rio. Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurzwelle 3300 25 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Dies und Das präsentieren. Bei diesem Programm berichten wir Ihnen über den Tourismus und interessante Ereignisse in Indonesien.
Liebe Zuhörer, wir treffen uns wieder zum Programm Dies und Das. Heute informieren wir Sie über Jakarta, die zu der Liste der Städte der globalen Start-ups gehört. Liebe Zuhörer, nach einem Bericht des Global Startup Ecosystem Reports GCRR im Jahr 2019, der von dem Startup Genomen im letzten Mai veröffentlicht wurde, ist Jakarta ein starker Konkurrent gleich anderer großer Städte auf der Welt wie Seoul in Südkorea, Moskau in Russland und Tokio in Japan. Jakarta ist eine Stadt, die in der Lage ist, auf globaler Ebene zu konkurrieren, denn sie ist Standort für vier indonesische Unicorn Startup, namely Tokopedia, Gojek, Traveloka, und Bukalapak. Unicorn Shop ist ein Begriff für Startups, die schon einen Bewertungswert von mehr als 1 Milliarde US-Dollar haben. Liebe Zuhörer, Genom positioniert Jakarta als Stadt mit Ökosystem Startups, das sich in der Phase der Late Globalization befindet. Sie steht zusammen mit vier anderen großen Städten wie Sydney, Paris, San Diego und São Paulo nur einen Streifen unter den besten in der Ökosystem-Kategorie, die von den Städten wie Silicon Valley, New York, Peking, Singapur und London belegt wird. Es gibt einige Gründe für Genom, den Namen Jakartas in die Liste aufzunehmen. Ein Beispiel ist die Erleichterung von Regierungsvorschriften wie die Einrichtung eines Boards zur Beschleunigung des Kaufs und Verkaufs für Start-up-Aktien von der indonesischen Aktienbörse IBEI und die Existenz von erfolgreichen Inkubatoren. Di baju horor, Global Startup Ecosystem Report GSER berita terdatu wajah dari Uber Legends dan Tain Sektor in Jakarta saya di fintech industri. Laut dem GSER beri habe Indonesian Financial Hoyen Rang der Acceptance von Internet und Mobil Punkt Teknologi in dem 75% der online Einkaufstransaktionen unter Nutzung der Mobilgeräte durchgeführt werde. Der Leiter der Gemeinschaft Indonesischer Kreativindustrie und Kommunikation, MIKTI, Jody Hernadi, sagte, dass Indonesien zum ersten Mal an der Rangliste des globalen Startup-Ökosystems teilgenommen habe. Dieses Ranking hilft, um die indonesische Position in der globalen digitalen Startup-Karte zu verstehen. Liebe Zuhörer, das war dies und das von der Voice of Indonesia in Jakarta. Auf Wiederhören.
Liebe Hörer der Voice of Indonesia, das war das Lied mit dem Titel Sebatas Teman oder auf Deutsch Nur ein Freund. gesungen von Cheryl Chenavia. Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voiceofindonesia.com. Liebe Hörerinnen und Hörer der Voice of Indonesia, herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen. Heute spielen wir für Sie ein Lied zum Thema Indonesischer Unabhängigkeitstag mit dem Titel Pantang Mundur oder auf Deutsch Niemals Rückwärts. Dieses Lied ist ein Werk von der legendären indonesischen Sängerin Titiek Puspa. Die legendäre Sängerin Titiek Puspa ist auch als bekannte indonesische Liederdichterin bekannt. Es gibt einen fröhlichen Rhythmus, es gibt auch solche, die Gefühle jedes Menschen berühren können oder die den Geist erregen können, wie das Lied Pantang Mundur oder auf Deutsch Niemals Rückwärts. Das Lied Pantang Mundur kann die Begeisterung für jeden wecken. Der sich dieses Lied erzählt von einer Frau, deren Ehemann in den Krieg gezogen ist, um für die Verteidigung des Mutterlandes zu kämpfen. Die Frau gab auf und betete sogar und riet ihrem Ehemann, sich nicht im Kampf für das Mutterland zurückzuziehen. Liebe Musikfreunde, hier ist das Lied mit dem Titel Pantang Mundur, gesungen von Titiek Puspa. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Pasti kau pahlawan, ku relakan di kau berjuang demi keagungan negara. Kan jauh pergi ke medan jaya,
Das war die Sendung in deutscher Sprache. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unsere Sendung hören. Nachdem Sie die Sendung in deutscher Sprache gehört haben, hören Sie nun die Sendung in französischer Sprache. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt. Über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id. Liebe Zuhörer, bitte klicken Sie Like und kommentieren Sie in Facebook The Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, in Instagram voice.of.indonesia, Twitter at voinindonesia und E-Mail voi@voinews.id.